Herzlich willkommen zum Podcast Der Weg der Stoa, einem Dialograum für diese antike Lebensphilosophie. Der Podcast versucht, die Stoa über ihre Texte greifbar zu machen, sie ausgehend von diesen zu ergründen und last but not least, ihr aus moderner Perspektive näher zu kommen. Mein Name ist Alexander Zock und ich bin dein Host in diesem Podcast. Alle wichtigen Informationen rund um diesen Podcast sowie einen begleitenden Blog findest du auf der Webseite www.weg-der-stoa.de. Episode 18. Sokrates und die Stoa. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben uns ja in der letzten Woche mit der Frage beschäftigt, was denn die Geschichte der Stoa ausmacht und haben uns da auch einige Elemente angeschaut, die die Stoa ausmacht. Plus wir haben auch ein bisschen in die Geschichte reingeguckt, wie die Stoa denn sich so entwickelt hat. Und hatten dabei festgestellt, dass Sokrates eine besondere Bedeutung für die Stoiker hatte. Warum war Sokrates jetzt aber so wichtig? Die Bedeutung der Person des Sokrates, welcher im 5. Jahrhundert vor Christus im griechischen Athen lebte, lässt sich daran bemessen, dass die antiken Philosophen vor Sokrates mit der Bezeichnung Vorsokratiker bezeichnet wurden. Analog war es nachfolgenden Philosophen bzw. deren Schulen oft sehr wichtig, ihre Verbindung zum Denken des Sokrates klar aufzuzeigen. Die Schule der Stoa war da kein Einzelfall. Sie war ungefähr 100 Jahre nach Sokrates entstanden und war in jeder Hinsicht in besonderem Maße daran interessiert, ihre gedankliche Verbindung mit Sokrates zu betonen. Dies kann man unter anderem auch daran ablesen, dass ihre Mitglieder in der Gründungszeit der Stoa für eine gewisse Zeit sich sogar gerne als Sokratiker bezeichnen ließen, bevor sich in der Folgezeit die auch heute noch gebräuchliche Bezeichnung Stoiker etablierte. Wer war aber dieser Sokrates? Wir besitzen nur wenige Quellen, die uns Auskunft über ihn geben. Hierzu gehören vor allem die Darstellungen des Sokrates in den Schriften seiner Schüler Platon und Xenophon, wobei insbesondere Platons sokratische Dialoge einen sehr starken Einfluss auf unser Sokrates-Bild ausgeübt haben. Der Einfluss dieser Schriften ist aber so wirkmächtig, dass es für uns heute, 2000 Jahre später, fast unmöglich erscheint, den historischen Sokrates hinter dem platonischen Sokrates oder dem Sokrates in den Schriften Xenophons zu erkennen. Aus diesen und anderen verfügbaren Quellen wissen wir über Sokrates, dass er ursprünglich als Steinmetz und Bildhauer ausgebildet wurde, also in dem Beruf, in dem sein Vater arbeitete. In diesem Beruf scheint er aber nicht lange gearbeitet zu haben. Einen zweiten großen Einfluss dürfte Sokrates' Mutter auf ihn ausgeübt haben, welche als Hebamme arbeitete, da Sokrates seine philosophische Kunst später als Hebammenkunst, griechisch Mäeutik, bezeichnete. Als junger Mann wurde Sokrates auch in den üblichen Themen ausgebildet, in denen die Söhne Athens unterrichtet wurden. Hierzu gehörten Fähigkeiten wie Lesen und Schreiben, Geometrie, Astronomie, Musik und vor allem auch die Kenntnis der alten Dichter und hier insbesondere Homers. Sokrates scheint weiterhin eng mit dem Haushalt des Perikles, des bekanntesten athenischen Staatsmanns seiner Zeit, verbunden gewesen zu sein. Diese Verbindung ergab sich durch Perikles zweite Frau, Aspasia, die mit der ionischen Naturphilosophie vertraut war und Rhetorik unterrichtete. In letzterer Hinsicht soll sie für Sokrates eine regelmäßige Lehrerin und Gesprächspartnerin gewesen sein. Über diese Verbindung hatte Sokrates wahrscheinlich auch Kontakt zu Anaxagoras, einem der bedeutenden Naturphilosophen dieser Zeit, welcher in seiner Lehre sowohl Elemente des Denkens des Heraklit als auch der eleatischen Schule des Parmenides verband. Sokrates scheint eine Zeit lang sein Schüler gewesen zu sein und über ihn auch mit Archelaos, einem Schüler des Anaxagoras, engen Kontakt gepflegt zu haben. Sokrates lernte durch diese Verbindung aber auch Damon von Athen kennen, einen Musiktheoretiker und Gelehrten, welcher unter anderem von Agathokles, einem direkten Schüler des Pythagoras, ausgebildet wurde und bei dem Sokrates auch eine Zeit Schüler war. Weiterhin sind für Sokrates auch noch intensive Kontakte zum Dichter Euripides sowie zur sophistischen Bewegung dieser Zeit belegt, so kannte er den bekannten Sophisten Prodikus. Zuletzt hatte aber auch noch die Seherin Diotima als Lehrerin Einfluss auf Sokrates, wie wir aus Platons Dialog Symposium entnehmen können, in dem Sokrates ihre Sichtweise auf das Thema Eros und Liebe in seinem Beitrag darstellt. Sokrates kämpfte auch als athenischer Fußsoldat im Peloponnesischen Krieg, welcher von 431 bis 404 vor Christus zwischen Athen und Sparta herrschte und im Jahr 404 vor Christus mit der totalen Niederlage Athens endete. In seiner Zeit als aktiver Soldat soll Sokrates an mehreren großen Schlachten teilgenommen und sich hier durch besondere Tapferkeit hervorgetan haben. Sokrates soll auch zwei Frauen gehabt haben, mit denen er insgesamt drei Söhne zeugte. Soweit unser biografisches Wissen über Sokrates und mögliche Einflussquellen auf sein Denken. Worin bestand aber jetzt Sokrates Projekt und warum ist es für die antike Philosophie von so großer Bedeutung? Sokrates wird in der Philosophiegeschichte als Wendepunkt des philosophischen Denkens angesehen. Und dieser Wendepunkt wird damit verbunden, dass Sokrates die Philosophie vom Himmel herabgeholt habe. Diese Formulierung geht auf Marcus Tullius Cicero aus dem 1. Jahrhundert vor Christus zurück. Er meinte hiermit die Verschiebung des Fokus in der Philosophie durch Sokrates von der Naturphilosophie der Vorsokratiker zu den Fragen des menschlichen Lebens und Miteinanders, also der Ethik. Diese Sichtweise ist in Teilen sicherlich gerechtfertigt, da durch Sokrates diese Themen im geistigen Dialog Athens einen ganz neuen Stellenwert erhalten haben. Ich möchte diese Sichtweise aber in der Hinsicht ergänzen, dass ich über den Kontakt des Sokrates zu den Pythagoreern, wie zum Beispiel durch Damon von Athen, eine etwas andere Perspektive eröffnen könnte. Betrachtet man die Lehren des Pythagoras, wie sie uns beispielsweise über die goldenen Verse überliefert sind, so zeigen sich in diesen Versen bereits sehr deutlich Überlegungen, wie sie Sokrates in seinem Denken später formuliert hat. In den goldenen Versen, welche die Anhänger der Schule regelmäßig jeden Tag rezitierten, ist ganz klar die Struktur eines individuellen Entwicklungsprogramms zu erkennen, welches über die Einhaltung bestimmter Regeln und die rationale Reflexion des Kosmos sowie der eigenen Natur über regelmäßige Selbstprüfung zu einem besseren und gelingenderen Leben führen kann. Würden wir unser obiges Bild um diesen Gedanken ergänzen, so wäre Sokrates Werk noch immer gleichsam bedeutsam. Es würde aber eher einer Fokusverschiebung hin zu einer anderen Tradition in den vorsokratischen Schulen entsprechen, welche die Frage nach einem gelingenden Leben bereits 100 Jahre vor Sokrates zum Kernstück ihrer philosophischen Praxis gemacht hatte. Schauen wir jetzt aber genauer auf Sokrates Projekt. Worum ging es ihm? Hier finden wir in der von Platon überlieferten Verteidigungsrede des Sokrates vor Gericht erste Hinweise. Dort berichtet Sokrates davon, dass sein Jugendfreund Chairophon ohne sein Wissen das Orakel in Delphi darüber befragt habe, ob es jemanden gäbe, der weiser als Sokrates sei. Diese Frage wurde vom Orakel verneint. Als Sokrates von dieser Aussage hörte, war er verwundert und beschloss, zu den Personen in Athen zu gehen, die andere als weise betrachteten. Sein Anliegen war es dabei zu erfahren, ob diese wirklich nicht weiser als er seien, wobei er von sich selbst immer als nicht weise sprach. Sokrates besuchte in der Folge zunächst die Staatsmänner Athens, dann die Dichter und zum Schluss die Handwerker. Bei den Begegnungen mit diesen Personen erfuhr Sokrates, dass alle Befragten der Meinung waren, zu wissen, wobei sie die Grenzen ihres Wissens nicht zu kennen schienen, und sie vielmehr davon ausgingen, dass sie viel mehr wüssten, als es tatsächlich der Fall war. Letzteres versuchte Sokrates, sie im Gespräch durch seine typische Art der Befragung erkennen zu lassen. In dieser Art der Befragung, welche heute als sokratische Methode bekannt ist, spielt Sokrates die Rolle des unwissenden Fragenden. Mit Hilfe einer auf logische Konsistenz zwischen den Aussagen des Befragten ausgerichteten Fragetechnik gelingt es Sokrates im Laufe dieser Gespräche dann aber immer wieder, seinen Gesprächspartner an den Punkt zu bringen, an dem sie selbst konstatieren müssen, dass sie sich widersprechen und damit offensichtlich nicht wissen, was sie vorgaben zu wissen. Ein Gesprächsausgang, den die meisten Gesprächspartner nicht zu schätzen wussten und welcher mit der Zeit dazu führte, dass Sokrates sich viele Feinde machte. Am Ende seiner Prüfungen musste Sokrates dann für sich erkennen, dass er scheinbar dahingehend der Weiseste zu sein schien, dass er der Einzige war, der wusste, dass er nicht weiß. Aus dieser Erfahrung schließt Sokrates dann auf eine wichtige Einsicht, nämlich dass die Einsicht in das eigene Nichtwissen die wichtigste Voraussetzung dafür ist, zu lernen und damit echte Weisheit zu erlangen. So einfach diese Einsicht auch klingt, stellt sie doch eine der größten Herausforderungen dar, wie wir aus der folgenden Passage aus Platons Symposium sehen können. Platon Symposium 204a. Es verhält sich nämlich damit folgendermaßen. Keiner der Götter philosophiert oder begehrt, weise zu werden, denn sie sind es bereits. Auch wenn sonst jemand weise ist, philosophiert er nicht. Ebenso wenig philosophieren wiederum die Unverständigen, noch begehren sie, weise zu werden. Denn das eben ist das Verderbliche am Unverstand, dass man ohne schön, gut und verständig zu sein, dennoch sich selbst genug dünkt. Wer nun nicht glaubt, bedürftig zu sein, der begehrt auch dessen nicht, wessen er nicht zu bedürfen glaubt. Sokrates stellte das Erlangen dieser zentralen Einsicht daher in das Zentrum seiner Suche nach einem guten und gelingenden Leben. Er war sogar davon überzeugt, dass es die Götter waren, die ihm diese Aufgabe übertragen hätten, sodass es seine Pflicht sei, dieser Aufgabe nachzukommen. Betrachtet man diese Situation, so stellt sich die Frage, ob Sokrates' Projekt im Kern ein negatives Projekt war, da es zunächst auf die Einsicht abzielt, dass man erkennt, dass man nicht weiß. Dies war aber nicht so, auch wenn es einzelne Schilderungen von sokratischen Gesprächen in Platons Werken gibt, in denen genau diese Einsicht am Ende des Gesprächs steht, ohne dass zusätzlich auch ein positives Wissen vermittelt wird. Bei einer weitergehenden Analyse der Beschreibung des Projektes des Sokrates finden sich aber auch deutliche Elemente einer positiven Philosophie, welche Sokrates offensichtlich vertrat. Ward Farnsworth benennt in seinem Buch die sokratische Methode dabei folgende zentrale Gedanken des Sokrates basierend auf den Schriften Platons und anderer. Erstens, das Ziel der philosophischen Aktivitäten des Sokrates war die Suche nach dem guten Leben, welches einem den Weg zu einem gelingenden Leben zeigen kann. Zweitens, das gute Leben besteht im richtigen Gebrauch der Dinge im Leben entsprechend ihrem echten Wert für dieses Leben. Drittens, der richtige Gebrauch der Dinge des Lebens setzt innere Weisheit voraus. Viertens, Weisheit ist eine spezielle Form des Wissens und zeigt sich in tugendhaftem Handeln. Und fünftens, Wissen wird über vernünftiges bzw. rationales Denken erworben, welches für Sokrates einem göttlichen Wissen gleicht. Sokrates spricht hier auch an einigen Stellen von seinem inneren Daimon, welchen er als Stimme der Götter versteht. Der Begriff Daimon leitet sich von dem griechischen Verb daiomai ab, welches so viel wie teilen oder zuteilen bedeutet und sich in seiner ursprünglichen Bedeutung auf die Zuteilung des persönlichen Schicksals bei der Geburt eines Menschen bezog. Die Daimonen waren in der griechischen Mythologie eine Art von Zwischenwesen, welche dem Menschen göttliche Botschaften überbringen konnten. Im Zusammenhang mit Sokrates sollte der Begriff des Daimons am ehesten aber im Sinne einer göttlichen Vernunft interpretiert werden. Sokrates beschreibt im Zusammenhang mit seinem inneren Daimon seinen inneren Zugang zum Vernunftsprinzip, welches die Stoiker später als Ausdruck der Vernunft des Kosmos interpretieren werden. Sechster Punkt. Nur wer innere Weisheit besitzt, kann also ein gutes und gelingendes Leben führen. Zusätzlich formulierte Sokrates auch noch folgende zentrale Einsicht seines Denkens bezüglich der menschlichen Natur. Es gibt keine Akrasia, griechisch für Handeln wider besseres Wissen. Wer ein Wissen besitzt, kann nicht schlecht handeln. Wer schlecht handelt, besitzt kein passendes Wissen. Aus dieser Einsicht wiederum folgte für Sokrates auch Folgendes. Erstens, niemand irrt mit Absicht. Zweitens, niemand sucht mit Absicht das Böse. Und drittens, jeder sucht das Gute, so wie es einer Person eben situativ erscheint. Folgt man diesem sokratischen Menschenbild, so erscheint als Grundproblem in unserem Leben, dass wir über die wichtigen Dinge im Leben kein sicheres Wissen besitzen und wir nicht einmal wissen, dass uns dieses Wissen fehlt. Ward Farnsworth bezeichnet diese Einsicht auch als sokratische Kränkung, auf die die meisten Menschen mit Abwehr reagieren. Warum ist diese Kränkung aber so schmerzlich? Sie zeigt uns, dass wir aus Sicht von Sokrates zu jedem Zeitpunkt die Einsicht gewinnen können, dass wir uns in unserem vorherigen Leben geirrt haben und deshalb auch von uns selbst in die Irre geleitet wurden. Obwohl dieser Gedanke sehr erbarmungslos erscheint, besitzt er doch hohe Plausibilität. Man denke nur an jüngere Versionen von einem selbst zurück, um für sich zu klären, ob auch im eigenen Leben in Ignoranz, Nichtwissen und Sturheit bereits einmal unbemerkt ihren Platz gefunden haben. Die Frage, welches Leben wir ausgehend von dieser Diagnose führen sollten und wie wir aus diesem Zustand des Nichtwissens in einen Zustand des positiven Wissens und damit der inneren Weisheit gelangen können, sodass wir ein gelingendes Leben führen können, steht im Kern des sokratischen Projekts und wird auch für die Lebensphilosophie der Stoa von zentraler Bedeutung bleiben. Ward Farnsworth fasst die Bedeutung dieses Projektes in folgendem Satz zusammen. Philosophieren bedeutet, sorgfältig darüber nachzudenken, ob man wirklich glaubt, was man sagt, und ob wahr ist, was man sagt. Es ist das Bemühen, aufmerksam zu bleiben. Dieser Gedanke, dass alles, was wir denken und sagen, auf unseren Prüfstein gestellt werden sollte, damit wir eine gute innere Entwicklung nehmen können, ist ein Kerngedanke des Wegs der Stoa. Es verwundert daher auch nicht, dass Sokrates mit seinem Denken für die Stoiker eine so zentrale Bedeutung hatte. Die Stoiker haben in dieser Hinsicht das Denken des Sokrates aufgegriffen und versucht, in weiten Teilen zu vertiefen und vor allen Dingen auch in die Praxis noch weiter zu übersetzen. Mit diesem Gedanken sage ich für heute, bis bald, soweit das Schicksal es zulassen wird. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit mir in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Dein Alexander Zuck.